Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs und zu einer Reise nach Zürich. Ich bin Tina Witte. Die Schweizer Stadt ist Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt. Zu den Highlights zählt eine einzigartige Institution, das Schwarzenbach. Seit 160 Jahren werden hinter der antiken Ladentheke des ehemaligen Kolonialwarenladens Spezialitäten wie Gewürze, Kakao und exotische Teemischungen aus fernen Ländern verkauft. Es ist ein Geschäft wie kein anderes. Seit 5 Generationen befindet es sich in Familienbesitz und lockt Kundschaft aus aller Welt an, auch wenn die Diskussionen über sogenannte Kolonialwarenläden anhalten. Michael Marek war für uns dort.
Die Straßenbahn fährt entlang des Flüsschens Limmat in Richtung Zürichsee. Ein paar Schritte weiter oben in der Altstadt mit ihren mittelalterlichen Zunfthäusern und Brunnen in der Münstergasse 17 bis 19 befindet sich ein alteingesessenes Spezialitätengeschäft.
Wir stehen direkt vor dem Schwarzenbach Kolonialwarenladen. Ich schaue hier auf das Schild H. Schwarzenbach. Links steht Kolonialwaren, gegründet 1864. Und rechts steht Kaffeerösterei, gegründet 1864.
Neben mir steht Manna Beck, Historikerin aus Zürich. Hat sich beschäftigt in einer Ausstellung über den Kolonialismus der Stadt Zürich. Und wir stehen jetzt hier mit ihr zusammen an einem ganz besonderen Ort.
Ja, richtig. Die Schaufenster sind wie aus ferner Welt. Also sie machen Lust anzuschauen, was denn da ist. Ich glaube, das ist genau das, was man symbolisieren möchte, dass man zeigen möchte, hey, wir haben ganz viele verschiedene Produkte und genau das möchte man. Die fernen Welten, die exotischen Gewürze, die werden hier präsentiert.
Schon von außen duftet es herrlich.
Was über das Mikrofon natürlich nicht geht, ist der Geruch. Und ich denke, der Geruch ist gerade das, was bei uns fast das Wichtigste ist.
Kreuzkümmel, Vanille, Ingwer-Kreuzkümmel, Kurkuma.
Ingwer-Kreuzkümmel. Geschäftsinhaber Heini Schwarzenbach.
Wir haben Kunden, die sind vielleicht 10, 20 Jahre im Ausland, kommen zurück, kommen ins Geschäft rein und dann kommt so der Wow-Effekt. Es riecht wie vor 10 Jahren, als ich noch klein war vielleicht. Geruch ist auch ein Heimatgefühl. Also.
Kolonialwaren H. Schwarzenbach steht in goldenen Lettern auf dem schlichten schwarzen Schild über dem Eingang, dort, wo sich einst die erste Poststelle der Stadt befand. Heini Schwarzenbach führt das traditionsreiche Unternehmen in der 5. Generation.
Wir verkaufen alles, was kulinarisch interessant ist. Nicht Frischartikel, aber alles, was getrocknet ist, eben Gewürze, Dörrfrüchte, Tee, Kaffee aus eigener Rösterei. Ein ganzes Gemisch von Spezialitäten.
Von außen springt sofort ins Auge, was Genuss verspricht. Kunstvoll dekorierte Schaufenster mit erlesenen Leckereien in Gläsern, Schalen und Flaschen. Es leuchtet magenta, dunkelorange, strahlend gelb. Doch das Schwarzenbach ist kein Geschäft für Malerei und Bastelbedarf, sondern das letzte seiner Art in der Schweiz.
Die Welt ist kleiner geworden. Man ist immer wieder auf der Suche nach neuen Produkten, exotischen Produkten. Ich mag mich noch erinnern, als Kind war so das exotischste neue Produkt war Balsamico-Essig. Heute hat das jeder zu Hause. Das war aber vor 30, 40 Jahren eher ein neues Produkt. Avocado kannte man früher auch nicht.
Drinnen ist der Schwarzenbach zum Teil noch immer mit dem historischen Interieur der Gründerzeit ausgestattet. Die Verkaufstheke stammt aus den 1910er Jahren und erinnert an eine alte Apothekeneinrichtung. Dazu Wandgestelle und Plakate, die Salze und Schokoladen aus fernen Ländern anpreisen. In den Holzschubladen und Regalen, die bis unter die Decke reichen, lagern sorgsam aneinandergereiht die verschiedensten Teesorten aus Südostasien. Hinter Glasvitrinen liegen in Körben exotische wie heimische Dörrfrüchte, chinesische Nochi-Beeren, Ananasringe aus Costa Rica und philippinische Bananenchips. Dazu tasmanische Pfefferblätter, venezolanische Tonkabohnen und kongolesisches Sandelholzpulver. Nostalgischer Charme statt vergilbter Patina des Verfalls schwebt hier über den Gegenständen und Genussmitteln und sogleich der Besuch einer Zeitreise in die Vergangenheit. Aber das gehöre zum Konzept und sei zugleich das Erfolgsrezept, sagt Heini Schwarzenbach.
Wir haben so etwa 2.500 Produkte im Sortiment. Im Winter ein bisschen mehr, weil man da ein bisschen mehr kocht, im Sommer ein bisschen weniger. Natürlich Kaffee mit eigener Kaffeerösterei ist sicher ein Hauptprodukt. Tee ist uns sehr wichtig. Dann Dörrfrüchte schon immer im Sortiment gehabt. Da gibt es ganz große Bandbreite von verschiedenen Produkten.
Kurkuma, Kreuzkümmel, Anis, Ingwer, Kardamom, Kurkuma, Safran, Kardamom, Anis, Muskat, Safran. Are you going to Scarborough Fair?
Der Duft von Spezereien aus aller Welt liegt hier in der Luft. Allein 25 verschiedene Pfeffersorten kann man hier kaufen. In der Antike waren Chili, Ingwer, Muskat oder Safran so wertvoll wie Gold und Edelsteine. Und auch deshalb gingen Christoph Kolumbus, Ferdinand Magellan und Marco Polo auf Entdeckungsreise. Er sei auf der Suche nach Christen und Gewürzen, soll Vasco da Gama Ende des 15. Jahrhunderts dem Herrscher der südindischen Hafenstadt Calicut mitgeteilt haben. Seerouten wurden für sie errichtet, Kriege um sie geführt. Der Handel mit Gewürzen sei das zweitälteste Gewerbe der Welt, sagt Heini Schwarzenbach und hält einen Becher mit Kaffee aus eigener Rösterei in der Hand.
Vom Sortiment her war es früher natürlich auch so, mein Urgroßvater hat Äpfel verkauft, hat Kartoffeln verkauft, hat Eier verkauft, aber ein sehr wichtiges Produkt. Heute haben wir keine Eier mehr im Sortiment und hat natürlich eben Südfrüchte und Kolonialwaren. Und das heißt eben Orangen, Zitronen, frische dann auch. Und mit den Kolonialwaren war Kaffee gemeint, war Tee gemeint und vor allem auch Gewürze.
1864 wurde das Geschäft eröffnet, zuerst in St. Gallen. Dort verkaufte der Nudelfabrikant Heinrich Schwarzenbach Teigwaren, Eier, Gewürze und Kaffee. Über die Jahrzehnte hinweg vergrößerte sich das Sortiment, die Familie siedelte nach Zürich über und legte 1910 den Grundstein für das heutige Schwarzenbach in der Münstergasse. Während die Güter von europäischen Handelsgesellschaften geliefert wurden, lebten die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Überseekolonien meist unter unmenschlichen Bedingungen. Die Kolonialmächte verklärten die weit entfernten Anbaugebiete zu reizvollen Sehnsuchtsorten mit exotischen Produkten und nie gesehenen Früchten, sagt Manda Beck. Die Schweizer Historikerin hat die Ausstellung kuratiert, Blinde Flecken, Zürich und der Kolonialismus.
Kolonialismus ist ein gesamteuropäisches Projekt, wo Europa seine Vorherrschaft über weite Teile der Welt durchgesetzt hat. Und dabei war die Schweiz beteiligt. Und das mit Kolonialwaren, Missionen, Handel und in der Industrie. Diese Beteiligung beschränkt sich keineswegs alleine auf ZürcherInnen, die in den Kolonien waren oder die dort gelebt haben, sondern es ist schon ein breiteres System. Wirtschaft, aber auch Institutionen, Museen, Universitäten, die von diesem Kolonialismus profitiert haben. Man muss sich das so vorstellen, da ja die Schweiz selbst keine Kolonien hatte als Staat, geschieht das alles netzwerkartig von individuellen AkteurInnen, Privatpersonen, einzelnen Institutionen.
Musik. Die Familie Schwarzenbach profitierte von diesen Gewalt- und Machtstrukturen und vom Verkauf der begehrten Waren. 1928 kam eine eigene Kaffeerösterei hinzu, 2021 ein Verkaufsraum mit 350 bis 380 Kakaoprodukten, sprich Schokoladentafeln aus über 40 Ländern. Ein Schokoladenparadies mit den unterschiedlichsten Aromen.
Nicht jedes Produkt hat jeder Kunde gern. Gerade bei der Schokolade, dann hat man Schokolade, die mehr Säure hat, solche, die dunkler, heller Milchschokolade. Da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite. Einerseits probieren wir natürlich den Kunden, wenn er wirklich auf der süßen Seite ist, ihn auch mal aufzufordern oder zu verführen, eine dunklere Schokolade zu probieren, zu merken, wie viele Geschmacksnuancen das in einer Schokolade ist, wenn sie eben weniger süß ist. Wenn es kein Milchpulver drin hat, wenn es weniger Zucker drin hat, dann kommen eben die spezifischen Kakaonoten viel besser zur Geltung. Aber das kann man nicht von heute auf morgen sagen, ich habe jetzt immer süße Milchschokolade gegessen und jetzt esse ich nur noch 70% aufwärts, nur noch dunkle Schokolade. Das braucht einen Weg, aber wenn man den geht, dann kommt man auch nicht mehr zurück.
Nach der Entkolonialisierung blieben zwischen den ehemaligen Kolonien und deren Mutterländern wirtschaftliche und kulturelle, zumeist asymmetrische Beziehungen bis heute bestehen. Zwar hat die kleine Schweiz nie Kolonien besessen, doch zumindest indirekt nahm auch sie am Prozess der europäischen Expansion teil, durch Auswanderung, Missionierung und Außenhandel. Was das für Zürich bedeutete, erklärt Historikerin Beck an einem Beispiel.
Die Stadt Zürich, die war am Kolonialismus beteiligt. Sie war beteiligt finanziell. Sie hat etwa im Jahr so 1730 in die britische Seehandelsgesellschaft South Sea Company investiert. Sie hatte dort Geldanlagen gehabt. Und diese South Sea Company hat Kolonialschiffe, Sklavenschiffe finanziert. Dreieckshandel, also die Menschen, die Kontinent Afrika verschleppt wurden in die beiden Amerikas. Diese Schifffahrten wurden finanziert von dieser Seehandelsgesellschaft, wo die Stadt Zürich Geld investiert hat. Die Studie der Universität Zürich und kam auf die Zahl, dass die Stadt Zürich beteiligt war an der Verschleppung von 36.494 AfrikanerInnen.
Bis heute rühmt sich die Schweiz als Schoggi- oder Schokoladennation, bekannt für sein erlesenes Naschwerk. Kakao wird in den Ländern des globalen Südens angebaut und geerntet. Der Kakaobaum stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika, wo er lange vor der europäischen Kolonialisierung kultiviert wurde. Erst Ende des 19. Jahrhunderts, als das Luxusgetränk in Europa an Beliebtheit gewann, brachten Europäer den Kakaobaum nach Westafrika. Und so wurde im Rahmen des kolonialen Handels die Milchschokolade zum Schweizer Vorzeigeprodukt. Manda Beck.
Dort wurde der Kakao unter menschenunwürdigen Bedingungen dann teilweise durch den Einsatz von versklavten Menschen auf Plantagen angebaut, im großen Stil. Und SchweizerInnen waren von Anfang an stark in die Produktion und den Handel von Kakao involviert. So war etwa die Handelsgesellschaft der Basler Mission, die auch Verbindungen zu Hamburg hat, sehr bemüht um die Verbreitung der Kakaoproduktion in der britischen Kolonie Goldküste, dem späteren Ghana, und war eine der HauptexporteurInnen von Kakao. Und ich glaube, auch für viele ist nicht bewusst, dass auch heute noch in der Schokolade Kinderarbeit, Abholzung und Mangelernährung mit einhergeht.
Heute habe sich einiges verändert, betont Inhaber Heini Schwarzenbach. Ihm sei der direkte Kontakt etwa zu den Kakaobauern sehr wichtig, denn Fairness und Fairtrade gehörten zu den Unternehmenszielen, also Waren, die meist aus Schwellenländern stammen und bei deren Herstellung soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten werden. Ob das Greenwashing sei und zum heutigen Marketing-Image einfach dazugehöre, möchten wir von ihm wissen. Nein, im Gegenteil, er wolle auch im Ursprungsland etwas bewirken, betont Schwarzenbach und sagt, im direkten Austausch mit den Bäuerinnen und Bauern lerne er das Produkt kennen und könne einen angemessenen Preis für die höhere Qualität und den Mehraufwand bezahlen. Je mehr Zwischenhändler aber involviert seien, umso weniger Geld bleibe bei den Produzentinnen und Produzenten.
Wir verdienen am Produkt, aber es soll auch sein, dass der Produzent selber, der ja die meiste Arbeit leistet, am meisten Know-how bringt für das Produkt, dass der auch davon leben kann und sich entwickeln kann. Und gerade in Drittweltländern ist das halt immer wieder ein Problem, dass das halt nicht so geschieht. Je direkter das geht, desto größer ist die Garantie, dass das auch richtig abläuft, richtige, faire Preise bezahlt werden. Und es braucht in unserer Größe auch nicht immer ein Zertifikat. Ich denke, wenn man ein größeres Unternehmen ist, dann ist das Label wichtig. Bei uns mit direkten Kontakten haben wir auch mehr Glaubwürdigkeit gegenüber dem Kunden.
Die Preise sind nichts für Knausrige. Eine 100 Gramm Schokolade ist gut und gerne viermal so teuer wie eine normale Industrietafel. Dafür beraten die Verkäuferinnen ausführlich, informieren über Besonderheiten und geben Tipps beim Verköstigen. Gerade in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung will die Kundschaft mehr über Herkunft und Entstehung der Lebensmittel wissen. Egal, ob es Stammkunden aus der Altstadt sind, Zürcher Gourmets, Studenten und Studentinnen oder nur fotohungrige Touristen. Haben neue Ess- und Lifestyle-Gewohnheiten Auswirkungen auf das Sortiment, wollen wir von Schwarzenbach wissen.
Absolut. Gerade im Gewürzbereich, da gibt es natürlich Kombinationen, die wir früher einfach nicht kannten. Meine Mutter oder auch Großmutter, Zimt war für die süße Küche. Also man hat Zimtsterne gemacht an Weihnachten, aber es kam niemandem in den Sinn, Zimt zum Beispiel in einen Braten oder mit Gemüse zu kombinieren. Vanille zum Beispiel, das ist eigentlich wirklich so für die süße Küche reserviert gewesen. Und das hat sich schon geändert, dass man das auch für die salzige Küche einsetzt. Oder eben Schokolade, dass man kombiniert mit Getränken, weil man merkt, dass die Kombination eigentlich einen Geschmacksgewinn bringt.
Das Online-Geschäft trage zu 20-25% zum Umsatz des Familienbetriebes bei, sagt Heini Schwarzenbach. Und das schon vor der Covid-19-Pandemie. Egal, ob Annapurna-Curry verkauft wird, indische Garam-Masala-Mischung, gelber Chili aus dem Amazonas, ägyptische Fenchelsamen, grüner Madagaskar-Pfeffer, schwarze Kichererbsen aus Italien oder Ackerbohnenmehl aus dem Albula-Tal in Graubünden. Dazu Reis und Linsen in den unterschiedlichsten Farben. Exotik und Nostalgie gehören zum Geschäft. Gleichwohl verbindet sich mit dem Etikett Kolonialwaren ein dunkles Kapitel europäischer Expansionsgeschichte mit dem Ergebnis, dass vor einigen Jahren der Name Kolonialwaren in Genusswaren geändert wurde.
Wir haben immer darüber gesprochen, ist der Name richtig, und er war über Jahre oder Jahrzehnte auch richtig. Und dann hat es ein Umdenken gegeben in der Gesellschaft, die wurden auch darauf angesprochen. Ich habe das Gespräch auch immer wieder gesucht, gesagt, dass wir machen, das ist nicht eine Ausbeutung von den ehemaligen kolonialen Ländern, sondern es ist eine sehr tolle Zusammenarbeit. Aber es war doch dann richtig, den Namen anzupassen, weil er einfach veraltet ist, weil das Wort Kolonie doch sehr stark negativ behaftet ist, und dann braucht es das auch nicht. Wir wurden vor allem von sehr jungen Personen angesprochen und auch zum Teil verurteilt. Mit dem Gespräch hat sich das immer ein bisschen relativiert, aber ich denke, es war absolut richtig, den Namen anzupassen.
Sogenannte Kolonialwarenläden wie der Schwarzenbach wurden meist im Laufe des 19. Jahrhunderts gegründet. Sie gehörten zu einer rasant wachsenden Zahl an Einzelhandelsgeschäften, die zu erschwinglichen Preisen Zucker, Kaffee und Schokolade verkauften, deren Rohstoffe vor allem aus den europäischen Überseekolonien stammten. Besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer wahren Blüte dieser Läden, auch in der Schweiz und in Zürich. Die Historikerin Manda Beck.
Es gab diese Kolonialwarenläden, auch in der Schweiz. in der Stadt, aber auch auf dem Land waren sie sehr verbreitet. Sie gehören zu der Kategorie Lebensmittelgeschäfte. Oftmals waren diese Kolonialwaren einfach ein Teil des Sortiments. Man hat dann vor allem im 19. Jahrhundert gerne den Namen auch angebracht, Kolonialwaren, zum Teil auch mit C geschrieben. Und dort konnte man verschiedene Produkte aus den Kolonien kaufen, wie auch Kaffee und Tabak. Und diese Läden waren weit verbreitet.
Das 20. Jahrhundert bedeutete dann für viele dieser Kolonialwarenläden das Aus. Warum? Der Einzelhandel entwickelte sich hin zur Selbstbedienung und zum Supermarkt, vor allem in den 1970er Jahren. Schließlich kritisierten Aktivistinnen und postkoloniale Initiativen diese Läden. Allzu oft sei der Name gedankenlos übernommen worden, obwohl klassische Kolonialwaren wie Kaffee, Kakao, Tabak, Tee oder Baumwolle unter ausbeuterischen Verhältnissen hergestellt wurden. Menschen mussten die Produkte unter Sklaven- und Zwangsarbeit anbauen, pflegen und ernten. Den Grund und Boden der Plantagen hatten sich europäische Siedler auch aus Zürich angeeignet und der einheimischen Bevölkerung geraubt, die meist keinen oder nur einen sehr geringen Lohn erhielt. Wie sich dieses Netzwerk ganz individuell gestaltete, das erklärt die Historikerin am Beispiel des Zürchers Leonard Ziegler. Anfang des 19. Jahrhunderts, nach dem Bankrott seiner Firma, fasste Ziegler den Entschluss, nach Indien auszuwandern. Dort fand er zunächst eine Anstellung als Soldat, später als Aufseher einer Indigo-Plantage. Damals bestand in der europäischen Textilindustrie eine große Nachfrage nach dem blau färbenden Indigo. Davon profitierten allerdings nur die Plantagenbesitzer, nicht aber die indische Landbevölkerung.
Es war aber so, dass diese Indigo-Plantagen bereits auch zu dieser Zeit sehr umstritten waren, weil sie extrem ausbeuterisch waren für die lokale Bevölkerung. Auch in den Tagebüchern von Ziegler können wir nachlesen, dass er dort schreibt, dass er Nachlässigkeiten mit der Reitpeitsche bestrafen musste. Er selbst konnte dann aber nach einiger Zeit eine eigene Plantage erwerben und kam dann sehr schnell zu großem Reichtum. Man nannte ihn Soldatenmillionär von Kalkutta, weil er dann auch so reich wurde. Und sein Indigo fand auch in Zürcher Fabriken Verwendung, weil auch in Zürich diese Andienstoffe produziert wurden, die dann wieder exportiert wurden.
Andere Traditionsbetriebe wie Bäcker, Schlachter, Gemüse- und Obsthändler sind aus der Münstergasse in den letzten Jahren längst verschwunden. Nur durch Spezialisierung auf erlesene Lebensmittel habe sein Familiengeschäft überleben können, sagt Heini Schwarzenbach rückblickend. Auch deswegen sei er oft in fremden Ländern unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Produkten und mit einer besonderen Mentalität. Und das heißt, alles ausprobieren.
Ich degustiere alles. Manchmal habe ich es eben nicht gern, das gibt's auch, weil ich mich das eben nicht gewohnt bin. Das habe ich jetzt auch in Kambodscha wieder erlebt. Ich habe Dinge degustiert, die ich gesagt habe, okay, ich habe es degustiert, brauche ich kein zweites Mal. Aber es eröffnet eine neue Welt, was es eben alles gibt, was andere Länder, andere Sitten, anders Essen. Das finde ich schon sehr spannend. Ich denke, die Offenheit ist das Wichtigste für neue Produkte.
Ich erinnere noch vor 30 Jahren, als ich hier das erste Mal vor dem Ladengeschäft stand, da war es noch nicht ganz so groß, da waren die Auslagen, die im Schaufenster präsentiert wurden, noch viel mehr bezogen auf die koloniale Zeit. Sowohl durch die altertümliche Präsentation, das alte Mobiliar, jetzt kriegt es durchaus schon einen fast modernen Touch.
Der Teil zur Schokolade ist tatsächlich auch neuer, erst später entstanden. Auch die Schokolade, die hier verkauft wird, sind Schokoladen, die möglichst dieses koloniale System nicht bedienen. Aber dennoch zeigt es ganz klar, dass es ein Kolonialwarenladen ist.
Und vermutlich der einzige noch in Zürich, wahrscheinlich sogar in der Schweiz.
Ja, richtig. Der Schwarzenbach Kolonialwarenladen ist wahrscheinlich der einzige in der Schweiz und in Zürich sowieso, ja.
Michael Marek hat das Schwarzenbach in Zürich besucht. Das war unterwegs. Alle unsere Sendungen finden Sie auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tina Witte. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Podcast.